besser helfen als der Schöpfer dieser Welt. Seine Liebe Jesus sandte, den er uns zur Seite stellt. Jesus ist das Licht im Dunkel, ob ich auch im Zweifel lieg. Durch Probleme meines Lebens führt mich seine Hand zum Sieg. Oft sind wir in Sorgen hilflos, weil wir uns alleine sehen. Wer an Gott glaubt, hat die Hilfe, er muss nicht im Dunkeln gehen. Jesus ist das Licht im Dunkel, ob ich auch im Zweifel lieg. Durch Probleme meines Lebens führt mich seine Hand zum Sieg. Unsere Welt verspricht doch vieles, doch sie hält es meistens nicht. Wo ist Wahrheit und Vertrauen? Wo der sein Wort nicht bricht? Jesus ist allein die Wahrheit, auch im Wandel dieser Zeit. Sein Wort gibt in allen Lagen Hilfe, Rat und Sicherheit. Wer kann unsere Schuld vergeben, die uns ewig trennt von Gott? Wer kann echten Frieden schenken und besiegt für uns den Tod? Jesus ist allein der Sieger über Sünde, Tod und Leid. Wer ihm glaubt, wird mit ihm leben. Jesus lebt in Ewigkeit.
Einen wunderschönen guten Abend darf ich Ihnen allen wünschen und ich freue mich, dass ich wieder in so ein wirklich sehr gut gefülltes Zelt heute Abend gucken darf und vielen Dank euch, dem Männerchor, für euer Begrüßungslied heute Abend. Und vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, wir biegen so langsam aber sicher auf die Zielgerade von diesen Zelttagen ein. Wir haben jetzt noch 3 Abende zusammen und eigentlich habe ich gesagt, ist das Ambiente doch heute perfekt. Wir haben super tolles Wetter. Für die Kinder, die zur Schule gehen, es sind erst 2 Wochen Ferien rum. Es kommen noch 4. Und für alle anderen, die nicht mehr in den Genuss von Ferien kommen, ja, wir haben immerhin Wochenende. Ne? Also von daher ist alles perfekt angerichtet für die letzten Tage. Und wir freuen uns und wollen sehr gespannt sein, was uns die nächsten Tage noch so erwartet. Wenn man so eine Zeltwoche erlebt, dann merkt man selber einfach mal, wie schnell die Zeit vergeht. Und gefühlt kam mir es jedenfalls so, als hätten wir das Zelt erst gestern aufgebaut. Und jetzt stehen wir schon wieder hier und sagen, ja, am Sonntag ist aber auch schon wieder alles vorbei. Und das macht einem manchmal irgendwie ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn hier so viel passiert, wie schnell die Zeit einfach rumgeht. Ja, bevor wir zusammen miteinander beten wollen, jetzt gleich darf ich den Männerchor noch bitten, noch ein weiteres Lied zu singen.
In den dunklen Tagen das Leid. meinem Leben das leiden soll. Und musst du denn noch fragen, so frag wozu, dann endet bald dein Klagen im
Wollen wir gemeinsam beten und soweit möglich, darf ich bitten, dazu aufzustehen. Lieber Jesus, wir wollen dir vom ganzen Herzen danken für diesen Tag, den du uns heute geschenkt hast. Wir danken dir auch für dieses wunderschöne Wetter, was du uns geschenkt hast, dass wir die Sonne genießen dürfen. Wir wollen dir danken, dass wir heute Abend hier sein dürfen und dass wir auch heute wieder gespannt sein dürfen auf dein Reden. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du bei Markus bist, dass du ihm die richtigen Worte schenkst, dass du aber auch uns offene Ohren und offene Herzen schenkst für das, was du heute Abend ja, zu sagen hast. Nimm bitte alles Störende weg und lass uns wirklich aufmerksame Zuhörer sein. Und wir wollen dir den Abend ja in deine Hände legen und dich um deine Führung, deine Leitung, aber vor allem um deinen Segen bitten. Amen. Amen. Wir hören jetzt noch ein weiteres Lied vom Männerchor und anschließend gibt es nochmal wie jeden Abend ein paar Hinweise.
Wenn dich des Lebens Lasten drücken und alles scheint dir grau und schwer, lass nicht den Mut zur Erde sinken, dein Herr verlässt dich nimmermehr. Du musst nur ihm ganz still vertrauen, nur kurze Zeit, so harre aus. Dein Herr wird es für dich vollenden, trau seinem Wort. Still vertrauen. Am Ende wird doch alles gut. Dein Herr wird es für dich vollenden. Trau seinem Wort, trau seiner Macht. Er wird dein Los aufs Beste wenden. Am Ende steht er.
Ja, wie immer gibt es noch ein paar kurze Hinweise und ich muss mich direkt mal korrigieren, eine kleine Korrektur vornehmen. Ich habe das gestern Abend leider falsch wiedergegeben. Und zwar, wenn jemand hier ist, der keine Bibel hat, die liegen nicht an den Büchertischen, die liegen immer an diesen etwas welligeren Stehtischen aus. Und da dürfen Sie sich gerne eine mitnehmen, wenn Sie noch keine haben. Sollten da keine liegen, dann natürlich gerne mal am Büchertisch nachfragen. Da gibt es auf jeden Fall. Und die sind natürlich nach wie vor kostenfrei. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn wir nachher am Ende keine mehr übrig haben. Ja, eben den besagten Büchertisch, den finden Sie auch hinten auf der rechten, von mir aus gesehen rechten Seite. Und ich habe das gestern Abend schon gesagt, da ist wirklich sehr gute Literatur, auch immer passend zu den Themen. Da können Sie gerne mal drüber schauen. Ich habe mir sagen lassen, man kann sogar bargeldlos bezahlen. Also von daher, das funktioniert auch. Auch da gibt es die Möglichkeit, sich CDs von den einzelnen Vorträgen zu holen, wenn man manchmal vielleicht etwas nachhören möchte oder auch mal einen Abend verpasst hat, können hier die CDs ja käuflich erworben werden für 95 Cent. Alle Vorträge gibt es nach den Zelttagen auch in digitaler Form auf der Internetseite www.glauben25.de. Die können da gern runtergeladen werden. Oder aber auch zum Schluss, wer eine MP3-CD haben möchte mit allen CDs, auch das ist möglich. Ja, heute hatten wir zum letzten Mal Kinderstunde heute Nachmittag und ich bin extra heute Nachmittag mal hergefahren, weil ja unter der Woche ist das natürlich ein bisschen schwieriger und wie sagen wir im Westerwald, sagen wir ja mal Nausian dazu. Ja? Und ich wollte einfach mal, war mal neugierig und bin hierher gefahren und habe mir das mal angeschaut und ich war wirklich sehr begeistert. Es war wirklich toll, die Kinder hier vor zu sehen, die waren begeistert, die waren dabei und die hatten richtig Spaß und Freude und einfach zu sehen, wie die den biblischen Geschichten gefolgt sind, das war wirklich toll zu sehen. Und wenn es nicht so warm im Zelt gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger geblieben. Und an der Stelle würde ich gerne mal ein großes Dankeschön aussprechen wollen. Einmal der Katharina natürlich für ihren Dienst, aber auch den ganzen Helfern. Ich habe hier gesehen, hier waren so viele Leute involviert und beschäftigt. Ihr habt euch so viel Gedanken gemacht und so viel Einsatz gezeigt. Schon im Vorfeld, das ging glaube ich schon letztes Jahr los, vielen lieben Dank für die Mühe und die Arbeit, die ihr euch gemacht habt mit den Kindern. Eigentlich wollte ich jetzt ansagen, dass ja auch das Frühstück jetzt vorbei ist, aber da gibt es morgen früh doch nochmal die Möglichkeit, hier an dem Frühstück teilzunehmen. Also für alle, die berufstätig waren unter der Woche und sich nicht einfach mal loseisen konnten, morgen früh um 9 Uhr ist nochmal die Möglichkeit, sich hier zum Frühstück zu treffen. Und ich denke, auch das kann man gerne annehmen. Was ich mir habe sagen lassen, sind wirklich immer gute Gespräche gewesen und dazu sind alle natürlich sehr herzlich eingeladen. Das Bifi möchte ich nicht vergessen. Bifi, Bibellesen für Interessierte. Und hier liegen überall diese Flyer aus. Wer da nähere Informationen haben möchte, der sich dafür interessiert, gerne mitnehmen oder auch gerne hier die einzelnen Personen ansprechen, wenn man dann nochmal Rückfragen hat. Ja, das Thema von dem heutigen Abend, wie kann ich glauben, wenn es so viel Leid in der Welt gibt? Ein Thema, ja, wo die Antwort ja nicht einfach mal so offensichtlich irgendwo im Raum steht, die man einfach abliefern kann. Eine Frage, auf die man oft keine Antwort hat. So geht es mir nicht selten, wenn ich mit dieser Frage konfrontiert werde, dass ich da stehe und sage, ich weiß es nicht. Und wenn man sich alles Leid in der Welt anschaut, um einen herum, was so passiert, dann kann ich auch gut nachvollziehen, dass, ja, dass einen diese Frage intensiv beschäftigt und vielleicht einen auch schon mal zweifeln lässt. Gerade dann, wenn man selbst auch mit Leid und Elend konfrontiert wird, kommt diese Frage wahrscheinlich schneller, als einem lieb ist. Und daher bin ich sehr dankbar, dass wir heute Abend ein Zeugnis hören dürfen. Und ich darf jetzt weitergeben an den Günther, der sich bereit erklärt hat, eine Begebenheit aus seinem Leben zu erzählen, wie er Leid erfahren hat und wie er durch Gott wieder durch diese Phase hindurchgekommen ist. Und ja, darf dich nach vorne bitten, Günther. Und danach wollen wir darauf hören, was Markus uns zu sagen hat.
Ja, ich habe mich nicht darum gerissen, hier vorne etwas zu sagen, aber ich wurde gebeten, etwas zu sagen zu Leid. Aber ich möchte mich einmal vorstellen. Mein Name ist Günter Petri. Ich wohne jetzt seit circa etwas mehr wie 2 Jahren in Puderbach. Ich bin geboren 1947, also im letzten Jahrhundert, in Steinneukirch. Ja, wer weiß, wo Steinneukirch ist. Oben auf dem Westerwald, Fuchskaude, wo sich Fuchs und Igel guten Nacht sagen, sagt man schon mal, oder Hase. Ich habe gewohnt bis am 26.05. in dem besagten Dorf, bin zum Glauben gekommen 1961. Ich glaube, da war der Markus noch nicht auf der Welt. 1961, über 60 Jahre folge ich meinem Heiland nach. Und ich habe da viel mitgearbeitet. Ich war in der landeskirchlichen Gemeinschaft tätig. Wir hatten Sonderschule, wir hatten Jugendstunde, wir hatten Posaunenchor, wir hatten Bibelstunde und. Große Jungschar. Und eins möchte ich noch vorweg sagen. Ich liebe meinen Heiland auch heute noch. Ja, und jetzt dieses Thema Leid in dieser Welt. Wie kann ich glauben? Und da brauchen wir ja nur in unsere Nachrichten zu sehen, dann sehen wir, wie viel Leid es in dieser Welt gibt. Aber ich will es präzise noch sagen, gibt es nicht viel Leid auch in unseren Familien? Ich denke da oft an Psalm 23, da heißt es ja, der Herr ist nicht der Hirte, er ist mein Hirte. Und dann heißt es ziemlich am Schluss, und wenn es durch finstere Tage geht. Ja, und solche Tage habe ich auch erlebt. Einmal am 20.02.2012, da hat mein Sohn einen sehr schweren Unfall. Kann ich aber jetzt nicht, mir wurde gesagt, 5 Minuten, kann ich nicht drauf eingehen. Wer aber da etwas wissen will, kann mich ja auch ansprechen. Ja, und dann war der 26.05.21, also vor 4 Jahren, da weckte mich meine Frau, wir lagen im Bett, waren am Schlafen um 4 Uhr und sagte, ihr habt einen riesigen Knall gegeben und ihr richtet nach Rauch. Bei uns brennt es. Ja, wir sind aufgestanden und wir sahen dann den Sicherungskasten, der stand in hellen Flammen. Und die Sicherungen und das Drumherum flog auf die Speichertreppe, die war aus Holz und die fing sofort Feuer. Und meine Frau sagte noch, Günther, mach was. Der Günther hat was gemacht. Er hat erstmal ein Feuerlöscher geholt. Er hatte Wasser geholt. Ich war 7-mal noch in dem brennenden Haus und versuchte, das Feuer zu löschen. Aber ihr könnt euch vorstellen, das half nichts. Mittlerweile hatte ich meine Nachbarin geweckt und habe gerufen, du musst mal meinen Sohn anrufen, du musst die Feuerwehr anrufen. Ich konnte ja nichts anrufen. War ja alles tot. Ja, und das waren die letzten Worte, die ich von meiner Frau noch gehört habe. Günther, mach was. Ja. Und so kam die Feuerwehr, die Steiner Feuerwehr, da sagte ich, ihr müsst da reingehen, ihr müsst mal sehen, wo meine Frau ist. Ich habe versucht, die selbst noch zu suchen, aber dieser Rauch, der war so stark, der war wie eine Wand. Und ich kam nicht weiter. Und dabei hatte ich auch viel von diesem Kohlenmonoxid eingeatmet und stand dann um 4.10 Uhr vor meinem Haus. Die Flammen, die schlugen 5 Meter hoch aus dem Dach heraus und der Dachständer, der fiel zusammen da ins Haus hinein. Die Dachfenster, die flogen auf die Straße. Ja, und dann stand ich vor meinem Haus und es stand in Flammen. Dann kam jemand auf mich zu und sagt, du musst ins Krankenhaus, du warst in dem Haus drin. So, ich brauche nicht ins Krankenhaus, mir ist nichts. Doch, du musst ins Krankenhaus. Ja, und so kam ich dann in den Krankenwagen, wurde beatmet und kam nach Weidenau auf die Intensivstation. Da lag ich nun allein. Es war ja Corona-Zeit. Ja, und meine Frau? Ja, wo ist meine Frau? Ja, ich habe mich dann erkundigt über einen Pfleger, den ich kannte. Der sagte, ich darf nichts sagen. Da konnte man schon denken, da ist irgendetwas. Und dann kam ein Doktor da herein, da sagte er, Herr Peter, ich muss Ihnen die Nachricht bringen, Ihre Frau hat nicht überlebt. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, sie ist schon 1 Minute vor 6 morgens verstorben. Das heißt, innerhalb von 2 Stunden war alles weg. Kein Haus, keine Familie. Auto konnte ich gar nicht rausfahren, weil es ja mit dem Strom zusammenhing, war alles vorbei. Das waren so Dinge, wo man sich immer dran klammert. Mein Haus, mein Auto, meine Familie, mein. Nee, wir können nichts mitnehmen. Und das habe ich in diesen Stunden so richtig gemerkt. Ja, ich lag im Krankenhaus, dann kam eine Schwester zu mir und dann sagte sie, Herr Petri, Sie tun sich doch wohl nichts an. Vielleicht hatten Sie schon andere Fälle auch dergleichen erlebt. Ja, sage ich, was soll ich mir antun? Soll ich aus dem Fenster springen? Sag ich, ich hab eine andere Grundlage. Ja, und die vom Krankenhaus schickten mir einen Psychologen, der kam auch, der hat Fragen gestellt, wo kommen Sie her, was haben Sie gemacht und wie alt sind Sie und. Da sagte ich dem, ich brauche keinen Psychologen, ich habe einen. Ja, war schon einer hier? Nein, ich war keiner hier, der ist da oben. Ja, und so haben wir uns noch ein bisschen unterhalten und später sagt er, ich gebe Ihnen meine Telefonnummer, Sie können mich hier anrufen. Nein, sage ich, die brauche ich nicht. Mein Telefon ist immer offen nach oben. Und das Schönste ist, wenn wir rufen und anrufen, das ist nie besetzt. Und dann kam noch eine Seelsorgerin, eine Pfarrerin, und zu der sagte ich, hör mal, kennen Sie eine Losung, weil ich lese viel, ich weiß nicht, ob jeder eine Losung kennt. Ich lese viel in den Losungen und ich wüsste gern mal, was heute in der Losung gestanden hätte. Ja, ich habe eine Losung, die habe ich zu Hause. Dieses Krankenhaus hat 600 Betten, da hat noch nie einer nach einer Losung oder nach sowas gefragt. Ja, ich komme aber heute Nachmittag vorbei und bringe Ihnen die. Und da lese ich uns nur mal einen Satz oder einen Vers vor aus Offenbarung 3. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Halte, was du hast. Alles weg. Ja, an was soll man sich halten? Ja, dieses Jahr 2021 war ein sehr, sehr schlimmes Jahr für mich. Ich hatte keine Beziehung mehr zu Geld. Ich war in so einem Tunnel drin. Aber ich habe immer wieder an ihm festgehalten. Und dann bekam ich da wie ich auf Intensiv lag, bekam ich noch einen schönen Brief von einer Freundin, also die ich aus dem Posaunenchor kannte, die war extra dahin gefahren, hat mir diesen Brief geschickt und hat ihn da abgegeben, sie durfte ja nicht zu mir, und da war so ein kleines Kreuz drin. Und dieses Kreuz ist jetzt noch in meinem Geldbeutel. Und dann kam mir dieses Lied, was der Männerchor auch einmal gesungen hat, wo ich in Raubach war. Dort auf Golgatha stand einst ein alt traues Kreuz. Und da heißt es in dem Refrain: Ich will halten mich fest an das Kreuz, einst erhalte ich dafür eine Krone. Da hat mein Glauben festgehalten. Ich habe auch nie gefragt, warum passiert mir das? Nein, ich habe immer gefragt, es ist passiert, wozu ist es passiert? Und diese Begebenheit hat mich in diesem Jahr noch einmal ganz besonders geprägt. Ich habe euch eben gesagt, in 61 zum Glauben. Und da gibt es da immer so Glaubensschritte. Und hier in dieser Geschichte oder durch diese Geschichte wurde mein Glauben unheimlich gestärkt. Ja, ich habe mich dann noch ein bisschen so immer wieder beschäftigt mit dem, weil ich stand ja auch so ein Stück vor der Ewigkeit. Fehlte nicht mehr viel. Da war ich weg. Wäre ich heute hier nicht. Und dann habe ich mir so überlegt, was machst du, wenn die Beerdigung ist, wenn du gestorben wärst. Und dann habe ich mich zu einem Vers bin ich durchgerungen, und der steht in 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Und dieser Grund ist Jesus Christus. Und wir hatten früher in der Sonderschule immer das Lied gesungen, der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund. Und da waren die Kinder immer mit Gesten, da war die immer so dabei. Und diese Geschichte lesen wir ja auch am Ende von der Bergpredigt. Da sagt Jesus, wer sein Haus auf den Felsen baut, da muss ein Grund da sein. Und dann sagt er weiter, ein Narr aber hat auf Sand gebaut. Und wenn die Stürme des Lebens kommen, und bei dem einen oder anderen kommen die auch, und das Wasser kommt von oben, von neben, der Wind weht gegen dieses Haus, dann muss man diesen Grund haben. Und dieser Grund ist Jesus Christus, und den möchte ich hier bezeugen. Wenn auch nicht alles so gelaufen ist, vielleicht wie ich mir gedacht habe, aber ich dürfte an ihm festhalten. Ja, und wenn ich dann daran denke, hier an das Thema Leid, was hat unser Herr und Heiland gelitten? Er war der Schöpfer der Welt, kam auf diese Erde und wurde verurteilt hier. Er ist gestorben, er hat Leid auf sich genommen, Schmerzen auf sich genommen. Ja, man hat ihn angespuckt. Und trotzdem ist er für mich und für dich gestorben. Und das Schöne ist noch, in diesem Sterben war ja ein Schächer dabei. Er war auch im Sterben. Und er bekommt gesagt, du darfst leben. Du wirst heute mit mir im Paradiese sein. Er dürfte leben, im Sterben leben. Und das ist ja die Hoffnung, die wir haben. Und letztendlich lesen wir in Offenbarung 21, dass er einmal unsere Tränen abwischen wird. Dann wird es keinen Tod mehr geben. Da wird es keine Trauer mehr geben. Da wird es kein Geschrei mehr geben. Da wird es keinen Schmerz mehr geben. Und dann heißt es, siehe, ich mache alles neu. Ich möchte aber noch hinterher sagen, er hat mich auch wieder reich beschenkt. Er hat mich wieder reich beschenkt. Ja, ich möchte schließen mit einem Lied, was ich mir auch wünschte, bei der Beerdigung zu singen. Und dieses Lied haben wir früher in der Jugend gesungen. Und dieses Lied heißt, Freund, wir ziehen ins Heimatland. Und ich hatte viele Freunde gehabt, ich habe noch Tischtennis gespielt, Freunde. Und wenn sie dann da sind, dann soll dieses Lied gesungen werden. Freund, wir ziehen ins Heimatland, willst du mit? Und da heißt es in der dritten Strophe, droben wandelt sich in Freud alles Leid. O, welch frohe Seligkeit mit dem Herrn vereint. Möcht doch keines fehlen dort, Seele, komm. Heute entrinn dem ewigen Tod, komm zum Gnadenthron. Und dann im Refrain, ja, dort ist schön, so herrlich schön, willst du nicht mit mir ziehen? Ich lade ein. Ja, dort ist schön, so herrlich schön. Oh komm, versuch's, ist herrlich, herrlich schön.
Hat hier ein Mann zu uns gesprochen, der im Sommer war es, glaube ich, 2021 alles verloren hat? Nein, er hat nicht alles verloren. Das, was du uns am Anfang als das Wichtigste in deinem Leben vorgestellt hast, deinen Heiland Jesus Christus, den hast du nicht verloren. Egal, was in unserem Leben passiert, diese Grundlage, dieses Fundament steht. Und wir danken dir sehr herzlich, lieber Günther, dass du uns Einblick gegeben hast in dieses schon menschlich gesehen furchtbare Jahr, das du erleben musstest. Aber wir haben gespürt, dass du diese Zuversicht lebst und diese Beziehung zu Jesus Christus hast, der die Grundlage in deinem Leben und auch die Grundlage in dem Leben vieler, die heute Abend hier sind, bist. So ein Haus, das mag erschüttert werden. Ja, das Haus auf dem Felsen, das mag schon auch seine Erschütterungen bekommen. Aber der Fels steht und wir gehen nicht unter als die, die an Jesus glauben. Jesus verspricht uns, die wir ihm vertrauen, ewiges, beständiges Leben über die zerbrechliche Welt, in der wir noch zu Hause sind, hinaus. Ich möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abend, diesem sicherlich etwas emotionaleren Abend. Und dass so viele gekommen sind, das zeigt, dass das schon auch manchen bewegt. Ich kann mir vorstellen, dass mancher hergekommen ist, der vielleicht nicht ganz so eine krasse Geschichte erlebt hat, aber der vielleicht auch trauert um einen Menschen, den er gehen lassen musste und wo du keine Antwort hast auf die Frage, warum schon so früh oder warum musste ich diesen Verlust erleben. Vielleicht ist mancher hergekommen mit anderen Enttäuschungen. Vielleicht empfindest du diesen Schmerz, den Menschen empfinden, wenn sie leiden. Vielleicht sind es bei dir sogar Depressionen. Viele Lebensgeschichten sind auch Leidensgeschichten. Und es ist ein schreckliches Gefühl, wenn man dann mit seinem Latein am Ende ist, wenn man keine Lösung mehr sieht, wenn man keine Hoffnung hat, wenn man sich sozusagen im freien Fall befindet und es ist kein Netz da. Wir reden heute über die wohl häufigste Frage, die uns als Christen gestellt wird. Warum lässt Gott das zu? Und ich möchte eine Vorbemerkung machen. Ich werde heute Abend nicht diese Frage beantworten, warum lässt Gott das zu, sondern ich möchte über das Thema reden. Das ist ein Unterschied. Wir werden nicht am Ende die Hefte zuklappen und sagen, alles klar. Es bleiben ganz sicher bei diesem Thema Fragen offen. Aber ich möchte versuchen, einige Gedankenanstöße weiterzugeben, die mir persönlich helfen, mit dieser schwierigen Frage ein bisschen besser zurechtzukommen. Will oder
kann Gott nicht anders. Nun, wer das schnelle Ergebnis sucht, dem stellen sich genau diese beiden Alternativen. Vielleicht könnte Gott helfen, aber er will gar nicht eingreifen. Nun würde ein solcher Gott dann nicht an mangelnder Liebe scheitern, als Gott ausscheiden. Oder die andere Seite wäre die, dass Gott vielleicht eingreifen will, aber er kann es nicht. Es sind ihm die Hände gebunden, aber in diesem Falle wäre Gott doch an mangelnder Allmacht ausgeschieden als Gott. Wie kann es also einen allmächtigen Gott geben, wie wir uns Gott doch vorstellen? Wie kann es einen liebenden Gott geben, wie die Bibel ihn doch beschreibt, wenn gleichzeitig das Böse so unübersehbar und so ungebremst existiert? Täglich werden rund um die Welt Menschen in die Luft gesprengt von irgendwelchen zum Teil religiös motivierten Extremisten, geköpft, genital verstümmelt, gefoltert, sinnlos massengemordet, im Leben und Sterben ihres Menschseins beraubt. Im Zweiten Weltkrieg hat der Bombenhagel das Gesicht von ganz Europa verändert. Abermillionen Tote. Dabei war nur jedes zehnte Opfer ein deutscher Soldat. Denken wir mal alleine an den Feldzug gegen die Sowjetunion. Schätzungen gehen allein in Leningrad von über 1 Million ziviler Opfer aus, die dort zwischen 1941 und 1944 ihr Leben verloren. Und was ist mit den Juden? Werden die nicht Gottes Volk genannt? Ich weiß nicht, ob Sie den Film Schindlers Liste gesehen haben. Man ist fassungslos, wenn man sieht, wie Menschen jüdischer Abstammung sinnlos abgeschlachtet werden. Als Zuschauer hasst man den von Rolf Fiennes gespielten SS-Hauptsturmführer Amon Göth, der Kommandant im Konzentrationslager Plaszow war. Es gab diesen Mann ja tatsächlich. Das ist ja keine erfundene Geschichte, und Überlebende des Holocaust sagen, dass diese Verfilmung wohl eine der realistischsten aus dieser schrecklichen Zeit ist. Wo war Gott dort? Wo war Gott in Auschwitz? Und auch die Christen hat Gott doch als seine Leute berufen. Sollte man nicht davon ausgehen, dass er auf seine, solche, die sich ihm anvertraut haben, besonders Acht gibt? Die Urgemeinde in der ersten Generation hatte sich Jesus zum Vorbild genommen. Jesus, der selbstlos war, und so waren auch diese Leute großzügig. Es heißt in der Apostelgeschichte Kapitel 2, von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Aufgrund ihrer Liebe, die von ihnen ausging, diese Liebe, die sie von Jesus selber empfangen hatten. Sie wurden vom ganzen Volk geachtet. Die Römer allerdings verachteten die Christen, weil wilde Gerüchte um sie entstanden. Kaiser Nero ließ Christen in Tierhäute stecken und als nächtliche Fackeln anzünden. Später warf man sie in den Theatern unter dem Gespött des Publikums ausgehungerten Raubtieren vor, weil sie nicht an der verordneten Götterverehrung teilgenommen hatten. Noch bis Diokletian, der bis 305 nach Christus römischer Kaiser war, fast 250 Jahre erbarmungslose Christenverfolgung. Warum ist Gott nicht eingeschritten? Und von da an müssen wir das Rad der Leidensgeschichte nicht mehr sehr viel weiter zurückdrehen, um bei ihm anzukommen. Bei Jesus, dem Geschändeten. Schon vor seiner Passion war er konfrontiert mit Hunger oder mit Trauer, schließlich dann auch mit Verfolgung, mit Angst und mit Schmerzen. Die Drahtzieher seiner Verurteilung sind Juden gewesen. Wenn die Juden vielleicht in gewissen Fällen während des Holocaust noch gegenseitig füreinander da waren, sich gegenseitig helfen konnten, stand Jesus niemand bei. Seine jüdischen Volksgenossen schrien: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! In Jerusalem war Jesus vor dem Statthalter angeklagt worden. Er hat gelitten unter Pontius Pilatus, so heißt es im zweiten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Hat mancher gelernt, gelitten hat Jesus unter Pontius Pilatus. Irgendwelche charakterlichen Grobmotoriker hatte man bestochen, gegen Jesus auszusagen, irgendwelche wilden Gerüchte in die Welt zu setzen. Er hat einen Anschlag auf unseren Tempel geplant, behaupteten sie etwa. Nach seiner Verurteilung war Jesus dem Spott der römischen Soldaten ausgeliefert. Die haben ihm die Augen verhüllt, haben ihn geschlagen und Jesus sollte sagen, wer es war. Zu ihren Streichen gehörte auch die Dornenkrone, die sie ihm auf den Kopf drückten. Sein Kreuz musste Jesus selber aus der Stadt hinaustragen, bis zu diesem Hügel vor Jerusalem, Golgatha, diesem Hinrichtungshügel. Aber durch die Folter war Jesus bereits so geschwächt, dass er auf dem Weg dorthin unter der Last der Balken zusammengebrochen sein muss. Sie zwangen einen gewissen Simon von Kyrene, einen Nordafrikaner, das Kreuz hinter ihm herzutragen. Auf Golgatha angekommen, legte man Jesus dann auf dieses Holz. Man nagelte seine Hände und seine Füße daran fest. Dann richtete man diesen schweren Pfahl auf und man wuchtete ihn in den dafür vorgesehenen Schacht hinein. Die Schaulustigen unter dem Kreuz, sie schüttelten ihre Köpfe, so lesen wir in den Evangelien. Das war das Einzige, was ein Gekreuzigter noch bewegen konnte. Den Kopf. Und von Schmerzen gequält, sich windend, haben diese drei nebeneinander Hängenden ihren Kopf hin und her bewegt. Und dann stehen die Leute unter dem Kreuz und sie äffen Jesus nach. Wie boshaft können Menschen sein? Hatte Jesus das verdient? Er, der immer auf der Seite der Schwachen gestanden hatte. Jedem hatte er geholfen, der zu ihm kam. Das hat er angeboten, das bietet er bis heute an. Kommt zu mir, die ihr unter eurer Last leidet. Ich will sie euch abnehmen. Jesus hat ihnen Trost zugesprochen. Er hat Kranke geheilt. Er hatte für jeden das passende Wort gehabt. Mit einmal war es stockfinster über Golgatha und das mitten am Tag. Und dann schrie Jesus mit seinen letzten Reserven in die Dunkelheit hinein, warum? Hier sind wir an einem entscheidenden Punkt angelangt. Jesus Christus, Gottes Sohn persönlich, stellt die Warum-Frage. Und dieses exemplarische Warum kann uns entscheidend weiterhelfen. Vollständig heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist mehr als eine Frage. Ein Mensch von Gott verlassen, das gab es bis dahin noch nie. Den umgekehrten Fall, ja, dass Menschen Gott den Rücken gekehrt haben, vor Gott davongelaufen sind, versucht haben, ihr eigenes Ding zu machen. Aber dass Gott einem Menschen den Rücken kehrt, einer schreien muss, warum hast du mich verlassen, dass einer hier auf Erden die Hölle durchmachen muss, das hatte es bis dahin noch nie gegeben. Das maximale Leid ist die Trennung von Gott. Die Propheten vor Christus haben stets vor einem Abfall von Gott gewarnt und dem damit verbundenen Unheil gewarnt. Da könnte ich Ihnen eine Reihe von Stellen auflisten, wo die Propheten immer wieder rufen, geht doch nicht eure eigenen Wege, entfernt euch nicht von mir. Aber Menschen damals wie heute wollen unabhängig von ihrem Schöpfer leben. Unsere Gesellschaft ist das beste Beispiel dafür. Man braucht Gott nicht mehr, so glaubt man. Und während sich Menschen von Gott abwenden, laufen sie irgendwelchen Trugbildern hinterher. Aber wer sich von der Lichtquelle entfernt, der landet im Dunkeln. Und wer sich von der Wärmequelle entfernt, in der Kälte. Die Bibel sagt uns, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Ja, Gott ist ein Gott der geordneten Verhältnisse. Das heißt, dass jenseits von Gott Chaos herrscht. Die Bibel sagt, dass Gott ein Gott des Friedens ist. Das heißt, dass jenseits von ihm Krieg geführt wird. Die Bibel sagt uns, dass Gott ein Gott der Liebe ist. 1. Johannesbrief. Jenseits von Gott, da gibt es Hass und Verachtung. Jenseits von Gott, also in der Gottesferne, müssen wir mit dem größten, schwersten Leid rechnen. Das bestätigen uns auch die großen Zusammenhänge, die Gott eröffnet. Im Garten Eden, ganz am Anfang, da gab es noch kein Leid. Im Himmel wird es kein Leid mehr geben. Du hast uns, Günther, vorgelesen, wie Gott die Tränen derer abwischen wird, die hier leiden mussten, die als Gotteskinder gelitten haben, die vielleicht auch aufgrund ihres Glaubensbekenntnisses verfolgt worden sind und leiden mussten. Das Taschentuch Gottes muss unglaublich groß sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Es wird kein Leid mehr geben in der Herrlichkeit. Es wird wunderbar sein für die, die auf Jesus vertrauen. Aber in der Gegenwart, da gibt es das Leid. Da gibt es all dieses Elend, da gibt es Not, da gibt es Verzweiflung. Der Sündenfall hat die gesamte Schöpfung beeinflusst. Leid hat etwas mit Sünde zu tun. Und zwar generell, nicht individuell. Das möchte ich an dieser Stelle betonen. Das heißt, man darf etwa einem Kranken nicht vorhalten, wahrscheinlich ist das eine Strafe für irgendeine verborgene Sünde in deiner Vergangenheit. Das sollten wir nicht tun. Dazu haben wir kein Recht. Wir haben nicht den Einblick in das Leben eines Menschen und Gottes Handeln ist souverän. Nein, Leid ist im Allgemeinen eine Folge der Abkehr des Menschen von Gott. Die Fluchtursachen für Menschen, die aus Syrien oder aus Afghanistan gekommen sind, aus der Ukraine gekommen sind, vom afrikanischen Kontinent wegfliehen mussten, die Fluchtursachen gehen ja nicht auf Gott zurück. Es ist ja nicht Gott, der in diesen Ländern Waffen gegen Menschen erhebt. Auch die zahllosen, unsäglichen Familientragödien, die du auch angesprochen hast, die kann man ja nicht Gott anlasten. Menschen sind sowohl Leidtragende als auch Leidbeitragende. In vielen Fällen sind Menschen Leidbeitragende, Leidverursachende. Was der Prophet Jeremia dem Volk Israel sagt, das lässt sich auf die Menschheit als Ganzes übertragen. Da steht in Jeremia Kapitel 2, deine eigene Bosheit wird dich strafen, deine Untreue bringt dich zu Fall. Erkenne doch, wie schmerzlich und bitter es ist, dass du mich, den Herrn, deinen Gott verlassen hast und mir keine Ehrfurcht mehr erweist. Ein Beispiel dafür, wie Propheten mit großer Leidenschaft diese Botschaft weitergeben, ihr habt Gott verlassen. Und das, was dabei herausgekommen ist, das ist dieses Leid, das ihr erleben müsst. Und weil Gott solche Propheten beauftragt, können wir sagen, dass Gott das nicht kalt lässt, dass er Sündern nachgeht und dass er wirbt und zur Umkehr ruft. Er ruft, kommt her zu mir und weiß es besser, denn ein Leben in Sünde, das geht nicht gut aus. In der amerikanischen Sendung The Early Show wurde 2001, also beim schrecklichen Vorfall 9/11 in den USA, Anne Graham interviewt und gefragt, wie konnte Gott das zulassen? Anne Graham, die Tochter des großen Evangelisten und Predigers Billy Graham. Und Annes Antwort damals hat viele bewegt. Sie sagte, ich glaube, dass Gott durch diesen Angriff tief betrübt worden ist, wie wir alle. Aber über Jahre haben wir Gott gebeten, unsere Schulen zu verlassen, unsere Regierung zu verlassen, einfach unser Leben mit seiner Gegenwart nicht mehr zu behelligen. Und weil er ein Gentleman ist, hat er sich ganz still zurückgezogen. Wie können wir erwarten, dass Gott uns seinen Segen und Schutz gibt, wenn wir ihn bitten, uns gefälligst in Ruhe zu lassen? Und dann schrieb sie, das ist hier ein Originalfoto aus dieser Sendung damals, sie beschrieb anhand konkreter Beispiele, wie in der westlichen Welt etwa Unmoral gefördert wird, Abtreibung toleriert wird, Und dann zitierte sich schließlich den Vers aus dem Galaterbrief Kapitel 6, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist eine unbestreitbare Aussage. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn wir Jesus am Kreuz sehen, dann ist es nicht nur wichtig, wie er da leidet. Das können wir sowieso nicht nachvollziehen. Wichtig ist, wer da leidet. Er war ja kein Verbrecher. Er war nicht mal einfach nur ein Mensch wie wir. Jesus war Gott und Mensch zugleich. Das ist christliche Theologie. Das ist meine persönliche Überzeugung. Er war Gott und Mensch zugleich. Gott kam in Jesus in diese Welt, als Retter in diese Welt, als einziger Sündloser in diese Welt, um die Strafe für unsere Sünde auf sich zu nehmen am Kreuz. Jesus als wahrer Mensch steht nah bei uns. Er vertritt uns als Stellvertreter vor Gott. Er lässt sein Leben, statt sich von uns Menschen zu trennen, uns, die er seine Brüder genannt hat. Und Jesus auf der anderen Seite als wahrer Gott steht beim Vater. Er lässt sich von Menschen foltern und töten, statt sich von ihm zu trennen. Und so hält Jesus im Sterben beide fest, Gott und die Menschen, den liebenden Vater und die wild rebellierenden Brüder auf der anderen Seite. Am Kreuz schmiedet er beide untrennbar zusammen, den heiligen, unbegreiflich liebenden Gott und die sündigen, gegen ihren Schöpfer aufbegehrenden Menschen. Das ist das Evangelium. Jesus kam, um beide wieder zusammenzubringen. Das größte Leid ist die Trennung von Gott. Und Jesus möchte, dass Gott und Menschen wieder in eine Verbindung zueinander finden. Deshalb kam er als Mittler zwischen Gott und Menschen. Und Gott selber zieht im Sterben seines Sohnes das Leid der Welt auf sich. Gott sitzt ja nicht irgendwo gemütlich im Schaukelstuhl im Himmel und schaut sich das ganze Elend in dieser Welt an, ohne dass er irgendwie etwas unternehmen würde. Er hat sich in Jesus hineingekniet in dieses Elend. Und jeder, der an Jesus glaubt, der hat dieses Fundament, von dem Günther erzählt hat, der hat diese Hoffnung über dieses Leben hinaus, weil er uns mit Gott und seiner neuen Welt in Verbindung bringt. Wenn der Glaube an Gott schwierig wird, gibt es die Tendenz, sich von Gott abzuwenden. Aber abwenden, wohin denn um Himmels Willen? Verzweiflung kann einen dazu treiben, Gott eine Absage zu geben und fortan gottlos zu leben. Das ist eine Reaktion von manchen, die enttäuscht sind von Gott, die sagen, dieser Gott, der kann mir gestohlen bleiben. Aber das Problem wird dadurch eher noch verstärkt. Denn die schwierigen Umstände bleiben. Und was noch hinzukommt, ist, dass so jemand ja nicht mehr begründet Trost empfangen kann von diesem Gott. Er kann ihm keine wirkliche Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht, vermitteln. Es ist erschütternd, von den Leiden eines Hiob zu lesen, von seinen beklagenswerten Verlusten, die vielen Hiobsbotschaften, die ihn erreichten. Die Lage war so aussichtslos, dass seine Frau ihm riet, mach Schluss mit Gott und stirb. So weit kann es kommen. Hör doch auf diesen Gott zu vertrauen, immer von diesem Gott zu reden. Mach Schluss mit Gott, wende dich von Gott ab und stirb. Das ist wirklich deprimierend. Und das ist eine Art, wie sich Leid auswirken kann. Man reagiert, indem man resigniert und sich aus Enttäuschung von Gott abwendet. Not lehrt nicht nur beten, sondern auch fluchen. Auf diese Weise kann Leid Gott und Menschen auseinanderbringen. Eine andere von Leid hervorgerufene Reaktion aber ist das Gegenteil, nämlich, dass es einen Menschen in Gottes Arme treibt. Dass ein Mensch in so einer Ausnahmesituation zu Gott schreit und die Erfahrung macht, es stimmt, was in der Bibel steht. Rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten und du wirst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Schrei zu mir aus deiner Verzweiflung heraus. Und es wird nicht nur an der Decke hängen bleiben, sondern das liebende Vaterherz Gottes erreichen. Ich werde dich erretten, sagt Gott. Und du wirst am Ende rückblickend mich dafür preisen, loben, anbeten, weil du gesehen hast, dass Leid zu Heil, zu Rettung führen kann. Da ging es einem Menschen so gut, dass er sich nie veranlasst gesehen hat, überhaupt nach Gott zu fragen. Wozu auch? Er hat ja soweit alles im Griff gehabt. Aber dann ist irgendetwas Tragisches passiert. Der Betroffene beginnt eben nach Gott zu suchen und zu beten, sich nicht abzuwenden wie auf der oberen Darstellung, sondern die Erfahrung zu machen, dass Gott freundlich ist, dass Gott sich erbarmt über Menschen, die sich an ihn wenden. Lesen Sie mal Hiobs Botschaft im Alten Testament. Ein ganzes Buch. Am Anfang wird die Geschichte erzählt und dann wird es ein bisschen philosophisch, wenn Hiob sich mit seinen Freunden unterhält. Man erfährt in diesen Dialogen, dass die Theologie eines Hiob sehr wohl ins Wanken gerät. Nicht aber sein Glaube an Gott. Das ist ein Unterschied. Und ich möchte auch sagen, dass ich nicht alles verstehe und auch nicht jede Frage beantworten kann. Aber der Glaube, das Vertrauen, dass Gott zu uns steht, dass er ein guter, erbarmungsvoller Gott ist, das bleibt, auch wenn wir manche Schwierigkeiten erleben. Der Glaube an Gott hat bei Hiob durch diese Ereignisse viel mehr an Tiefe gewonnen. Samuel Koch, der im Dezember 2010 bei Wetten, dass verunglückt ist, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Rolle vorwärts, ein lesenswertes Buch, kann ich Ihnen empfehlen. Er beschreibt darin, wie er nach dem Unfall sein Gottesbild, das er bis dahin auch hatte, korrigieren musste. Er hat sogar in Betracht gezogen, dass es Gott vielleicht gar nicht gibt und dass der Glaube vielleicht nur eine Krücke gewesen ist oder für alte Leute ist oder so. Aber dann hat er seine Zweifel bald wieder verworfen. Und dann hat er ein schönes Beispiel gebraucht in seinem Buch. Er schreibt, wer einen kaputten DVD-Player hat, reklamiert ihn im Fachgeschäft. Und so werde ich mich mit meinem kaputten Rückenmark logischerweise ebenfalls an den Hersteller wenden, nachdem der Kundendienst mir nicht helfen konnte. Schön gesagt. Nachdenklich stellt Samuel Koch fest, dass dieser Gott offensichtlich andere Prioritäten hat als physische Gesundheit und Beweglichkeit. Dass Gott vielleicht etwas ganz anderes mit ihm vorhat. Und Samuel Koch ist ja viel unterwegs mit Pro Christ und bei vielen Veranstaltungen, um seine Hoffnung in Jesus Christus zu bezeugen, aus seinem Leben zu erzählen, wie er Jesus auch im Leid begegnet ist. Den Christen in Korinth schreibt der Apostel Paulus, denn eine solche gottgewollte Traurigkeit bewirkt eine Änderung des Lebens. Sie führt zur Rettung und man bereut sie nicht. Das ist ein gewaltiger Vers. 2. Korintherbrief, Kapitel 7. Eine von Gott gewollte Traurigkeit, so etwas gibt es offensichtlich. Dass Gott es zulässt, dass wir eine Verlusterfahrung machen. Eine solche gottgewollte Traurigkeit bewirkt eine Änderung des Lebens. Gerade von solchen, die oberflächlich gelebt haben, kann es bewirken, dass sie plötzlich in die Tiefe gehen und Gott suchen. Sie führt zur Rettung und man bereut sie nicht. Das heißt nicht, dass Gott jede Traurigkeit verursacht, wohl aber, dass er sie mitunter gutheißt, weil er sie benutzen kann. Heftige Lebenssituationen sind durchaus geeignet, Menschen in Gottes Nähe zu bringen. An die Römer gerichtet, hebt Paulus die Großzügigkeit Gottes hervor, wenn er schreibt, Gott, der für uns seinen eigenen Sohn geopfert hat, sollte er uns etwas vorenthalten? Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Das größte denkbare Geschenk. Sollte dieser Gott uns etwas vorenthalten? Mit anderen Worten, wer mit den Millionen um sich wirft, der wird doch mit dem Cent nicht geizen. Wer mit dem Evangelium von Jesus Christus seine Liebe bewiesen hat, und Gott hat in Jesus seine Liebe zu uns Menschen bewiesen, dem liegt wirklich etwas an uns. Und jetzt schauen Sie mal, das steht im Römerbrief Kapitel 8, Vers 32. Gucken Sie mal auf diese Textangabe in Vers 28, also wenige Verse zuvor. Da schreibt Paulus, das eine wissen wir aber, wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil oder zu seinem Besten, denn dazu hat Gott ihn selbst erwählt und berufen. Hier steht alles, was einem Menschen, der Gott zurückliebt. Gott liebt uns und er erwartet unsere Gegenliebe. Ein Mensch, der Gott liebt, dem dient alles, was ihm widerfährt, zu seinem Besten. Natürlich sieht manches schlecht aus, manches schmeckt schlecht, manches fühlt sich schlecht an. Aber die Bibel sagt hier, es wird uns dennoch zum Guten dienen. Dienen, das heißt, Leid und Unglück sind nicht unsere tyrannischen Herren, sondern unsere Diener. Haben Sie diese Perspektive schon einmal gesehen? Der Schmerz, die Einsamkeit, der Verlust, vielleicht die Depressionen sollen uns nicht zerstören, sondern sollen uns helfen, Gott näher zu kommen. Es sind Diener. Und dafür gibt es viele Beispiele. Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Carlo Mierendorf war während des Dritten Reiches als Regimekritiker gefangen genommen worden und in ein Konzentrationslager gesteckt worden. Und dieser Mann, nachdem er wieder befreit worden ist, hat gesagt, ich bin als ein Atheist ins KZ gekommen und ich bin als wiedergeborener Christ wieder rausgekommen. Was zwischen diesen beiden Bekenntnissen, Atheist, also Gottesleugner zu sein, und ein neuer Mensch in Christus geworden zu sein, in der tiefsten Tiefe eines deutschen Konzentrationslagers während des Dritten Reiches passiert ist, das können wir uns nur versuchen vorzustellen. Da hat jemand aus der Not heraus geschrien und hat genau die Erfahrung gemacht, dieser Gott, er lässt mich nicht hängen. Er ist erfahrbar. Er ist mir nahe gekommen und er hat mich gerettet. Und wenn er sagt, ich bin ein wiedergeborener Christ am Ende gewesen, dann heißt es, dass er neues, ewiges, beständiges Leben bekommen hat. Er hat sich an den Retter Jesus Christus gewandt, der nicht nur in dieser Welt auf seine Leute achtet, sondern dafür sorgt, dass wir in Ewigkeit ein Zuhause haben in der Gegenwart Gottes, in seinem Reich. Das ist eine von vielen Geschichten, wo Menschen durch Leid zu Gott gefunden haben. Ich hatte einen Freund, einen alten Freund im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist mit 88 vor etlichen Jahren bereits verstorben oder heimgegangen. Heinz Ebert, ein alter Frankfurter, hat viele Jahre in Dillenburg gewohnt. Als junger Mann hat Heinz Ebert ein Bahnunglück überlebt. Viele Menschen, 30 oder 40 Menschen, haben dieses Unglück nicht überlebt. Er hatte einen doppelten Schädelbasisbruch und war seitdem völlig taub. Konnte nichts hören, was ihn manchmal zur Verzweiflung gebracht hat, weil er an normalen Gesprächen nicht teilnehmen konnte. Er war sehr gut im Lippenlesen, wenn er einer Person gegenüber saß, aber solche Gesprächsrunden, das war für ihn schwierig, obwohl er eigentlich vom Naturell her ein sehr geselliger Typ gewesen ist. Ich habe, als er in Dillenburg wohnte, sehr oft mit ihm geredet, habe ihn über eine lange Zeit wöchentlich besucht. Und Heinz Ebert hat mir verschiedentlich versichert, ich kann Gott heute für diesen Unfall damals danken. Er hat mir gesagt, ich hätte nie eine so innige Beziehung zu Gott gefunden, wenn das nicht passiert gewesen wäre. Und wenn ich so weitergelebt hätte wie bis dahin. Das sind Geschichten, die nicht so vom grünen Tisch kommen, die irgendwie Theorie sind, sondern das sind tief, tief erfahrene Lebensweisheiten, die solche Menschen weitergeben. So oft bewahrheitet sich, was C.S. Lewis geschrieben hat. Der Schmerz besteht darauf, dass man sich mit ihm befasst. Oh ja, das weiß jeder, der Schmerz empfindet. Und dann sagt er weiter, Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut, sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Er flüstert in unseren Freuden. Auch dann ist Gott da, wenn wir Sonnentage genießen, nicht nur rein äußerlich, sondern auch in unserem Herzen. Dann ist Gott da, er flüstert. Er spricht in unserem Gewissen, aber in unseren Schmerzen, da schreit er. Da macht Gott auf sich aufmerksam, will C.S. Lewis sagen. Jesus half einmal einem Mann auf die Beine, der zuvor 38 Jahre lang nicht in der Lage war, sich zu bewegen. Und als dieser Mann dann wieder laufen konnte, folgt eine bemerkenswerte Aussage von Jesus. Jesus trifft den Geheilten im Tempel und dann sagt er zu ihm, du bist jetzt gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht Schlimmeres widerfährt. Nun gibt es Schlimmeres als 38 Jahre dahin zu vegetieren und keine Hoffnung auf Besserung zu haben? Ja, gibt es. Nämlich im ewigen Feuer zu landen. Es gibt Schlimmeres als in dieser Welt zu leiden. Das Größte ist, wenn ein Mensch sich zu Jesus Christus bekehrt und neues, ewiges Leben findet und diese Grundlage, dieses Fundament, diesen Felsen findet, auf den er sein Leben aufbauen kann. Das Schlimmste dagegen ist die Hölle. Und Jesus spricht von der Hölle. Wenn einer darüber Bescheid weiß und etwas darüber sagen kann, dann ist er es, dann ist es Jesus. Jesus sagt, sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfahre. Was wird er wohl gemeint haben? Manchmal lässt Gott Leid zu, um uns vor diesem Schlimmeren zu bewahren. Wenn jemand sich in seiner Not an Gott wendet, dann darf er erwarten, dass Gott ihn rettet. Nochmal, rufe mich an in der Not und ich werde dich retten und du wirst mich preisen. So hat Gott es zugesagt. Und unzählige haben genau das erlebt. Stellen Sie sich mal vor, ein Kleinkind, vielleicht Ihr Enkel oder Ihr Kind, steht mit Ihnen zusammen an der Straße. Sie sind einen Moment unachtsam und der Kleine rennt auf die Straße, während da so ein 7,5-Tonner angerast kommt. Sie werden doch als Eltern oder Großelternteil das Kind versuchen zu packen und wieder auf den Bürgersteig zurückzuziehen. Sie werden doch versuchen, das Kind aus der Gefahrenzone zu holen, selbst wenn Sie ihm dabei die Klamotten kaputt reißen würden. Sie würden das doch versuchen, selbst wenn Sie Ihrem eigenen Kind den Arm auskugeln würden. Ich würde das jedenfalls tun. Das könnte man natürlich sagen, das ist aber ein grausamer Vater, der seinem eigenen Kind den Arm auskugelt. Aber dann hat man ja den Zusammenhang nicht gesehen. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfahre, ist genau das. Wenn sich durch Leid ausgelöst ein Mensch an Gott wendet und er so aus der Gefahrenzone der Sünde gerettet wird, dann ist er vor dem Schlimmeren bewahrt worden, vor der Hölle bewahrt worden. Ich glaube, wir bemitleiden manchmal die Falschen. Da gibt es Menschen, die beeinträchtigt sind, vielleicht jemand, der behindert ist. Ich kenne einen jungen Mann in der Nähe von München, ist der zu Hause. Der sitzt im Rollstuhl, aber der strahlt eine solche Lebensfreude aus, dass sie einfach ansteckend ist. Und er lässt auch jeden wissen, warum das so ist. Er erzählt, wo auch immer er Gelegenheiten hat, von seinem Herrn Jesus Christus, so wie du das heute Abend getan hast, von Jesus geschwärmt hast. So tut er das auch, obwohl man rein äußerlich Mitleid haben könnte mit so einem armen jungen Mann, der eigentlich wie andere Altersgenossen vielleicht gerne Fußball spielen würde und so. Aber er kennt Jesus und er hat Frieden im Herzen und er strahlt unglaubliche Freude aus. Und auf der anderen Seite beneiden wir auch manchmal die Falschen. Da gibt es Leute, die sind äußerlich schön und reich und beneidenswert für manchen, der oberflächlich hinschaut. Innerlich sind solche Leute ja manchmal völlig ausgebrannt. Die sind ständig auf der Suche nach mehr, die jagen dem Bild von einem Leben nach, das sie wahrscheinlich nie erreichen werden. Und deswegen sind sie nie zufrieden, dafür aber sehr erschöpft. Ja, ich glaube, manchmal bemitleiden wir die Falschen und manchmal beneiden wir auch die Falschen, weil wir die Prioritäten falsch setzen. Ich möchte Ihnen die Geschichte erzählen von einem verkrüppelten Jungen, der mit einer Behinderung zur Welt gekommen ist und dessen Mutter alle möglichen Ärzte konsultiert hat, um ihrem Jungen zu helfen. Sie lernte dabei einen Chirurgen kennen, der eine Operation wagen wollte. Dann wurde diese OP durchgeführt und nach einer längeren Zeit der Rehabilitation konnte dieser junge Mann tatsächlich wieder laufen. Er konnte springen, so wie andere Kinder auch. Nach vielen Jahren trafen der Chirurg und die Mutter sich noch einmal wieder. Und der Arzt, der konnte sich sofort erinnern an diesen Jungen. Und er wollte natürlich sofort wissen, was ist aus ihrem Sohn geworden? Ist er vielleicht auch Arzt geworden? Oder ist er Sozialpädagoge? Oder ist er Feuerwehrmann geworden? Was ist aus ihrem Sohn geworden? Die Mutter schüttelte den Kopf. Sie sagte, nein, mein Sohn sitzt im Gefängnis wegen Mord. Dann hat sie einen wichtigen Satz gesagt. Dann hat sie gesagt, wir haben ihn gelehrt, wie, aber nicht, wo man gehen muss. Es gibt Wichtigeres als Gesundheit. Die äußeren Umstände sind nicht alles. Und ich frage Sie heute Abend nicht, wie läuft's denn so bei Ihnen, sondern wo laufen Sie? Wohin führt die Straße, auf der Sie unterwegs sind? Gehen Sie mit Gott oder gehen Sie ohne Gott Ihren Weg? Und gehen Sie einmal hin zu Gott? Haben Sie diese Hoffnung, dass nach diesem Leben, wie auch immer das läuft, vielleicht können Sie sich gar nicht beschweren, vielleicht gibt es gar nicht so schreckliches Leid, aber wissen Sie, dass das Ziel am Ende Ihres Lebens die Herrlichkeit bei Gott im Himmel ist? Oder wissen Sie es nicht? Christen wissen das. Christen sind sich da sicher, weil wir die Zusage von Jesus haben. Wer an Jesus glaubt, der geht nicht verloren. Der hat ewiges Leben. Das beginnt hier schon und es geht auf in seiner Herrlichkeit. Wenn Sie das nicht so genau wissen, gehören Sie möglicherweise nicht zu Jesus und sind verloren. Lassen Sie sich mit Gott versöhnen. Wie kommt man zu Gott? Er ist heilig und wir sind es nicht. Die Distanz ist riesig. Gott ist eigentlich für uns unerreichbar. Er ist rein, wir sind es nicht. Unsere Sünde, unsere Schuld trennt uns von Gott. Das ist unser großes Dilemma. Das größte Leid ist die Trennung von Gott. Und wir sind alle davon betroffen. Wir leben in einer Welt, die sich von Gott abgewandt hat, die von der Sünde durchsetzt ist. Das merken wir an allen Ecken und Enden. Darum haben wir so unsere Schwierigkeiten an Gott zu glauben. Die ersten Menschen, die hatten noch eine intensive Gemeinschaft mit Gott, bis dass die Sünde in die Welt kam. Wie kann diese verloren gegangene Verbindung wieder zustande kommen? Und deshalb kam Jesus. Am Kreuz hat er alles getragen, was uns von Gott trennt. Unsere Schuld, unser Versagen, unsere Sünde. Und durch dieses Opfer, das er gebracht hat am Kreuz, als er für dich und für mich sein Leben hingegeben hat, durch dieses Opfer hat er den Weg freigemacht, den Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Und jeder ist eingeladen, diesen Weg einzuschlagen und Jesus zu vertrauen. Ich weiß, dass meine Argumente zu kurz fassen. Da geht es an so einem Abend nicht um Rhetorik, da geht es an so einem Abend nicht um irgendwie ein besonders emotionales Thema. Es geht letztendlich um Leben und Tod. Jesus Christus lädt Sie ein, das Leben zu wählen, ihn zu wählen. Er sagt, ich bin das Leben. Ich habe diesen Vers verschiedentlich in diesen Tagen zitiert. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Wir haben über die Wahrheit und Glaubwürdigkeit der Bibel gesprochen. Die Wahrheit auch im Vergleich zu vielen anderen Religionen. ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dann dieser andere Vers, der hier vorne steht, Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus für uns gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern dieses ewige, beständige, göttliche Leben hat. Das steht im Raum. Das ist das Angebot. Willst du dieses Leben ergreifen? Viele Menschen zeigen auf die traurigen Episoden in der Welt und dann fragen sie, wo ist da ein Gott der Liebe? Gott aber zeigt auf dieses Kreuz, dort, wo er seine Liebe rückhaltlos gezeigt hat, rückhaltlos geoffenbart hat. Gott liebt uns wirklich. Er, der seinen Sohn für uns gegeben hat, sollte er uns etwas vorenthalten? Er hat eine Liebe unter Beweis gestellt, die so groß ist, die so unbegreiflich ist, die einfach grenzenlos ist. Eine Liebe, die sie meint. Vielleicht schweigt Gott. Sie empfinden das so. Ich bete und es passiert nichts. Ich leide und Gott greift nicht ein. Warum schweigt Gott manchmal? Nun, weil er bereits gesprochen hat. Er hat in seinem Sohn Jesus zu uns gesprochen. Der Hebräerbrief beginnt so, nachdem Gott immer und immer wieder geredet hat durch die Propheten. Einige Beispiele haben wir ja vorhin gesehen. Jeremia zum Beispiel hat immer, immer wieder geredet und geworben, kehrt um zu mir. Nachdem Gott immer wieder durch die Propheten geredet hat, heißt es im Hebräerbrief, hat er am Ende der Zeit zu uns geredet im Sohn. Und das ist Gottes letztes Wort. Und entweder kommt die Beziehung durch Jesus Christus zu Gott zustande oder du wirst gottlos weiterleben müssen. Das ist sein letztes Wort. Also wenn Gott schweigt, dann müssen wir uns das wie so einen Dialog vorstellen. Er hat ja schon längst geredet. Er hat dir ja schon seine Hand entgegengestreckt. Er bietet dir doch an, dass du gerettet werden kannst. Jetzt bist du an der Reihe. Antwortest du ihm? Sag ja zu seiner Einladung. Wir singen ein Lied zusammen. Sie dürfen auch einfach nur zuhören, wenn Sie wollen. Nach diesem Lied möchte ich Ihnen wiederum anbieten, dass wir miteinander beten, dass Sie heute Abend Jesus Christus anrufen im Gebet, so wie es im Psalm 50 heißt, ruf mich an in der Not und ich werde dich hier retten. Du wirst mich preisen. Du kannst es heute Abend tun. Du kannst in deinem Herzen zu ihm schreien und sagen, Herr Jesus, rette mich. Ich weiß nicht weiter. Wenn das alles wahr ist, was ich da heute Abend gehört habe, ich will mich darauf einlassen. Und der ganze Himmel wird sich freuen, wenn ein Sünder Buße tut, wenn einer umkehrt. Da wird gefeiert, das sagt uns Lukas Kapitel 15, weil Menschen Frieden gefunden haben. Und Errettung gefunden haben in dem, was Jesus für uns getan hat. Wir singen, kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Die Gedanken, die ich heute Abend zu dieser sogenannten Theodizee-Frage weitergegeben habe, das ist so der theologische Fachausdruck für die Leitfrage, die habe ich zusammengefasst in einem dieser kleinen Büchlein aus der Reihe Kurz gefasst. Wir haben extra mal sehr knappe Zusammenfassung wichtiger Themen herausgegeben, weil leider viele nicht mehr dicke Bücher in die Hand nehmen. Das ist aber sehr bewusst auch günstig zum Weitergeben an Leute, die in Leiterfahrungen drin stecken. Vielleicht kennen Sie jemanden, der so beschwert ist, dass er gar nicht mehr unter die Leute gehen will und ihre Einladung hierher heute Abend nicht angenommen hat. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, so ein Buch weiterzugeben. Für Sie aber auch, um das nochmal nachzuvollziehen, was ich versucht habe heute Abend deutlich zu machen. In diesen Büchern hat man den Vorteil, dass man Quellenangaben dabei hat. Also, wo ist Gott im Leid, ist im Grunde genommen dieser Vortrag in schriftlicher Form. Jetzt haben wir gerade gesungen, noch ist nichts verloren, noch ist Rettung da. Wie viel Zeit wir noch haben, das kann ich Ihnen nicht sagen. Was feststeht, noch gibt es diese Möglichkeit umzukehren. Und noch möchte ich diese Einladung aussprechen und Sie auffordern, lassen Sie sich versöhnen mit Gott. Es kann sein, dass während dieser Zelttage manche relativ nah dran sind, vielleicht so viel über das Evangelium nachgedacht haben, wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Aber wer sagt, dass das nächste und übernächste Woche immer noch so ist? Stellen Sie sich mal vor, am Bahnhof, da steht eine Lok und da ist ein Wagen und die stehen recht nah beieinander. Vielleicht sind sie ganz nah dran an Jesus. Aber es kann sein, dass wenn Sie nächste Woche nichts mehr davon hören und so kleine dünne Büchlein gelesen haben, dass Sie irgendwann das Ganze aus dem Bewusstsein verloren haben. Deswegen ist es wichtig, einmal festzumachen, die Sache festzumachen und sich auf Jesus einzulassen. Das heißt Bekehrung. Ein Mensch kommt mit seinem Leben so, wie er ist, zu Jesus und er wird keinem den Vorwurf machen, guck mal, wie du aussiehst. Bring dich erstmal in Ordnung. Manche meinen, ich kann erst dann Christ werden, wenn ich mich erstmal ein bisschen rausgeputzt habe, wenn ich mich bemühe und ein bisschen ordentlicher Mensch werde. Jesus möchte aus denen, die in ihrer Sünde drinstecken, neue Menschen machen. Das dürfen wir ihm überlassen. Aber da ist wichtig, dass wir uns drauf einlassen. Vertrauen Sie Jesus Christus. Ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich. Dieser Herr, dieser wunderbare, liebende Herr ist erfahrbar. Und Günther Petri hat das heute Abend auch bestätigen können und Sie können wahrscheinlich noch etliche andere, die hier zur veranstaltenden Gemeinde dazugehören, die Sie vielleicht mitgebracht haben, fragen, es lohnt sich. Ich jedenfalls habe keinen Tag meines Lebens, den ich mit Jesus verbracht habe, je bereut. Und darum die Einladung, glauben Sie ihm, vertrauen Sie ihm. Sie können Ihr Vertrauen zum Ausdruck bringen, indem wir jetzt miteinander beten und Sie den zweiten Teil dieses Gebetes zu Ihrem Gebet machen. Ich werde bei dem zweiten Teil des Gebetes nach jedem Satz eine kurze Pause lassen und Sie können in der Stille in Ihrem Herzen Satz für Satz nachbeten. Danke, Herr Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du da gelitten hast und dass du Gott und Mensch wieder zusammenbringen wolltest. Und ich möchte dazugehören. Ich möchte dir vertrauen, dass das gilt, was du da für mich getan hast. Ich bekenne dir meine Sünden und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Er wird dieses Gebet erhören, wenn sie ihm vertrauen, wenn sie es von Herzen tun. Wir stehen auf und beten. Herr Jesus, das ist eine nagende Frage, die wir heute Abend hier behandelt haben. Und viele Menschen kommen damit nicht klar. Und diese Welt und das Leben, es ist manchmal so verworren, dass wir nicht durchblicken und Gott und die Welt nicht mehr verstehen. Aber danke, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du das Leid der Welt auf dich genommen hast und dass du uns eine neue Perspektive eröffnen möchtest, über dieses Leben hinaus. Danke, dass du die Liebe Gottes geoffenbart hast am Kreuz. Und danke, dass jeder, der vertrauensvoll zu dir kommt, nicht ausgestoßen wird, weggeschickt wird, sondern angenommen wird und erneuert wird. Danke, dass wir bei dir Heilung unserer Seelen finden können. Danke für die wunderbare Aussicht, dass du einmal in der Ewigkeit alle Tränen von unseren Augen abwischen wirst, die wir hier leiden mussten. Und ich möchte beten für solche, die jetzt heute Abend hier sind, die diese Hoffnung noch nicht haben, die ihr Vertrauen bisher nicht auf dich gesetzt haben. Ich möchte beten, dass sie sich überwinden können, jetzt diesen entscheidenden Schritt zu tun, aus dem Verlorensein zur Errettung hin, aus der Dunkelheit zu deinem wunderbaren Licht hin. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Das kommt von dir. Und ich wünsche mir, dass heute Abend Menschen aufatmen, weil sie bei dir Frieden gefunden haben. Wenn sie das Angebot von Jesus annehmen möchten, ich lade sie ein, das folgende Gebet mitzusprechen. Herr Jesus, danke, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Wir haben dich ein Stück weit am Kreuz gesehen. Danke, dass du dort für mich gelitten hast. Danke, dass du dort mit deinem Leben für mich bezahlt hast. Ich bekenne dir meine Schuld und Sünde. Und ich bitte dich um Vergebung. Und ich lade dich, Herr Jesus, jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Du sollst von heute an der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich will dir vertrauen. Ich will dir nachfolgen. Und ich will dir dienen. Danke, dass du mich als Kind Gottes annimmst. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Ich darf Sie noch ganz herzlich einladen, auch morgen wieder mit dabei zu sein, wenn wir die Frage sprechen, wie kann ich glauben, wenn mit dem Tod ja doch alles aus ist. Was können wir dazu sagen? Und möchte Sie aber erst recht einladen, es geht ja erstmal um den heutigen Abend, nun nicht gleich das Weite zu suchen, sondern das Gespräch. Vielleicht mit demjenigen, der Sie eingeladen hat. Mit Leuten, die Christen sind und sich als solche dazu bekennen. Aber ich möchte auch ganz herzlich einladen, in diesen Gesprächskreis zu kommen. Da werde ich jetzt gleich wieder Platz nehmen. Und wenn noch Fragen übrig geblieben sind oder wenn jemand mal seine persönliche Geschichte aussprechen will, ich habe ein offenes Ohr dafür. Und Sie können versichert sein, dass das, was wir hier in diesem Kreis besprechen, diskret behandelt wird. Das wird also nicht die Runde machen. Und wenn Sie möchten, können wir noch zusammen beten. Und wenn Sie dieses Gebet eben mitgesprochen haben, dann lade ich Sie auch herzlich ein, mal nach vorne zu kommen, es einfach mal auszusprechen. Das macht die Sache noch fester. Die Bibel sagt, im Herzen wird geglaubt. Ja, das ist eine Sache. Und viele meinen, das ist Privatangelegenheit. Das soll auch in meinem Herzen bleiben. Aber in Römer Kapitel 10 geht es weiter. Mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Also wir sollen es mal aussprechen. Wir sollen es dazu bekennen. Und das wird es Ihnen sehr erleichtern. Kommen Sie also nach vorne, bekennen Sie sich zu Jesus. Und sehr gerne würde ich Ihnen noch so ein paar Tipps geben, wie es dann weitergehen kann, wie man als Christ lebt. Danke für Ihr Zuhören. Gott segne Sie.
Ja, mir bleibt nicht viel übrig, weiter übrig, als Sie ja, zu verabschieden für heute Abend. Ich darf Ihnen einen gesunden und gesegneten Weg nach Hause wünschen. Aber selbstverständlich müssen Sie noch nicht nach Hause fahren. Das Angebot von Markus steht. Es steht auch das Angebot, hier noch ein bisschen zurückzubleiben, sich im Bistro noch ein bisschen aufzuhalten. Dort gibt es ein paar Snacks, gute Getränke und auch definitiv gute Gespräche. Für diejenigen, die nach Hause müssen, kommen Sie gut nach Hause. Und ich möchte schon mal noch mal einladen für morgen Abend gerne. Wie kann ich glauben, wenn nach dem Tod ja doch alles aus ist? Sind noch ein paar Plätze frei? Zur Not stellen wir bestimmt auch noch ein paar Plätze dazu. Bringen Sie gerne noch jemand mit. Ansonsten, so der Herr will, sehen wir uns morgen Abend wieder. Und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und einen guten Nachhauseweg.